die Gemeinde weiß es, ich habe mich dazu entschieden, nach der Auslegung des Philipperbriefs heute mit der Auslegung des zweiten Johannesbriefs anzufangen. Und ja, der zweite Johannesbrief ist nach dem dritten Johannesbrief das zweitkürzeste Bibelbuch. Und ich muss schon sagen, das war auch mit ein Grund, warum ich dieses Buch ausgesucht habe, einfach auch wegen der zeitlichen Einschränkungen bei mir, einfach ein kurzes Buch zu haben, wo man auch einen kurzen Text hat, mit dem man sich trotzdem auch in einer kürzeren Zeit auseinandersetzen kann. Und ich glaube, wenn es um die Johannesbriefe geht, dann ist es ja eher so, dass man sich viel mit dem ersten Johannesbrief beschäftigt, dass man viel dazu hört oder vielleicht auch schon gelesen hat. Und mit den zwei anderen Briefen beschäftigt man sich eher seltener. Und so freue ich mich, dass wir das jetzt zusammen tun können in ja der heutigen und auch in zukünftigen Predigten. Und von den Themen her sind diese drei Briefe eigentlich nicht grundlegend unterschiedlich. Auch im zweiten Brief gibt es Themen, die sich sehr mit dem ersten Brief überschneiden. Und so werde ich auch auf den ersten Brief einige Bezüge nehmen. Und dennoch ist der zweite Johannesbrief auch ein besonderer Brief. Ich denke, das ist jedem aufgefallen, der ihn schon mal gelesen hat. Und so möchte ich mit euch zu Beginn aus Gottes Wort die ersten drei Verse dieses Briefes lesen. 2. Johannes 1 bis 3. Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit, und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt, und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Amen. Ja, da es meine erste Predigt zu diesem Brief ist, möchte ich auch ein paar grundlegende Punkte ansprechen. Und ich gehe mal davon aus, dass sich nicht viele bisher die Gedanken gemacht haben, ob dieser Brief jetzt wirklich vom Apostel Johannes stammt oder ob dieses Buch wirklich zum Kanon der Bibel gehört. Ja, dieses Buch ist in unserer heutigen Fassung der Bibel enthalten. Dort steht, dass es der zweite Johannesbrief ist, also muss es wohl so sein. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, das so anzunehmen. Wenn man dann aber anfängt, Literatur zu diesem Brief zu lesen, merkt man schnell, ja, dass auch zu diesem Brief sehr vieles von den Kritikern in Zweifel gezogen wird. So kommen einige zu dem Schluss, dass es nicht Johannes war, der diesen Brief geschrieben hat, sondern ein paar Jahrhunderte später irgendwelche Nachfolger, Christen, also Nachfolger von Johannes, die auf den Lehren von Johannes aufgebaut haben. Also letztendlich sagt man, es waren halt einfach Menschen. Es geht hier nicht um Gottes Wort. Grundsätzlich sehen die Bibelkritiker ja, dass es sich bei der Bibel einfach um ein historisches Buch handelt. Ja, es haben Menschen aufgeschrieben, aber es ist alles andere als Gottes Wort. Und es existieren auch nicht mehr die originalen Handschriften dieser Männer und Frauen. Also ist es ja alles nichts bewiesen und damit kann auch einfach alles angezweifelt werden. Ich denke aber, dass das nicht stimmt, denn auch die Wissenschaft hat durch gefundene Kopien und Manuskripte belegt, dass die Schriften der Bibel echt sind. Wissenschaftler, ich gehe auch mal davon aus, dass es wahrscheinlich eher christliche Wissenschaftler sind, aber trotzdem, die Wissenschaft sagt, ich zitiere, die Bibel gilt in Bezug auf die Anzahl ihrer antiken Handschriften und die geringe Zeitspanne zwischen den originalen und den frühesten erhaltenen Abschriften als das am besten belegte Buch der antiken Welt. Also es werden viele antike Bücher als wahrgenommen, die gar nicht so gut belegt sind wie die Bibel. Also haben wir wirklich einen Beweis dafür, die Schriften, die wir hier lesen, die übersetzt wurden natürlich, sie sind wahr, sie sind echt. Und damit ist auch das, was in der Schrift, in der Bibel behauptet wird, wahr. Dort lesen wir an einigen Stellen, dass diese aufgeschriebenen Worte, die wir in der Bibel haben, ganz direkt von Gott kommen, von ihm eingegeben sind. Der heutige Text, den wir lesen, kommt dazu auch noch von einem Apostel Jesu, einem Mann, der direkt mit Jesus gelebt hat, der direkte Worte von Jesus empfangen hat. Und ich denke, das ist eine große Bestätigung dafür, dass auch dieser Brief wirklich zum Wort Gottes gehört. Aber wie bereits erwähnt, wird diese Autorenschaft von Johannes angezweifelt. Dazu kann man aber sagen, dass viele Manuskripte, die zum ersten Johannesbrief gefunden wurden, die Überschrift oder in der Überschrift diesen Namen Johannes enthalten. Und das Gleiche gilt auch für den zweiten Brief. Und diese Überschriften sind keine originalen Überschriften, die ursprünglich so im Brief drin waren. Sie wurden von Menschen hinzugefügt, aber es zeigt, dass von Anfang an davon ausgegangen wurde, dass Johannes diese Briefe geschrieben hat. Und wenn wir in Vers 1 diesen Text lesen, sehen wir, dass Johannes sich nicht namentlich erwähnt. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil Johannes es in keinen seiner Schriften tut. Er schreibt nirgends, dass er Johannes das geschrieben hat. Hier in unserem Brief nennt er sich einfach der Älteste. Und aus dieser Bezeichnung schließen einige, okay, das ist nicht Johannes, das war halt irgendein Ältester, der Johannes hieß damals. Aber wir wissen auch, dass es nicht unüblich ist, dass die Apostel sich auch Älteste genannt haben. Auch Petrus schreibt in seinem Brief, dass er ein Mitältester ist, also er bezeichnet sich als Ältester. Auch Kirchenväter, die ganz kurz nach den Aposteln gelebt haben, auch dort sieht man in ihren Schriften, dass diese Apostel auch Älteste genannt wurden. Und wenn es hier um den Ältesten geht, bezieht sich das wahrscheinlich vor allem auf seine Funktion als Gemeindeleiter. Quellen belegen, dass Johannes in seinen späteren Jahren, also circa 70, ab 70 nach Christus in Ephesus lebte und dort auch in der Gemeinde diente. Und er war der letzte überlebende Apostel und somit wahrscheinlich auch das Sprachrohr und in gewisser Weise auch das Oberhaupt der damaligen Gemeinde, nicht nur in Ephesus, sondern zumindest, sage ich mal, in Kleinasien, wenn wir auch die Offenbarung berücksichtigen, wo er an die Gemeinden in Kleinasien schreibt. Und natürlich, weil es schon so ein spätes Alter ist, war er wahrscheinlich alt. Jetzt könnte man sagen, er war ein alter Ältester, weil dieses Wort Ältester kann sich auch aufs Alter beziehen. Und als dieser Mann, als dieser Älteste, als dieser letzte überlebende Apostel war, ebenso als der Älteste wahrscheinlich bekannt und deswegen nennt er sich so. Wir sehen auch inhaltlich, dass Johannes diesen Brief mit pastoraler Absicht und Autorität geschrieben hat. Und wenn wir jetzt diese ganzen Tatsachen, die ich gerade beschrieben habe, zusammennehmen, dann können wir schließen, dass wir heute in diesem Text durch Worte eines Mannes belehrt werden, der mit Jesus gelebt hat und auf dieser Erde wohl einer derjenigen war, die am engsten mit Jesus verbunden waren. Und auf Basis dieser engen Verbindung und auch angetrieben vom Heiligen Geist schrieb Johannes diesen Brief. Und ist es nicht ein Privileg, das wir haben? Wie glücklich können wir uns schätzen, dass Worte eines solchen Mannes, der ganz direkt mit Jesus zusammen war, über Jahrtausende erhalten geblieben sind. Wir haben also vor uns Worte, die der absoluten Wahrheit entsprechen. Und diese Tatsachen sind sehr wichtig, weil es heute in meiner Predigt um die Wahrheit gehen soll. Allein in den ersten drei Versen benutzt Johannes viermal dieses Wort Wahrheit. Und es ist ein sehr passendes Thema für unsere heutige Welt, wo doch alles sehr relativ zu sein scheint. Ja, jeder darf glauben, was er will. Jeder kann doch für wahr halten, was er will. Und niemand darf den Anspruch erheben, die absolute Wahrheit zu haben. Doch müssen wir dazu sagen, dass genau diesen Anspruch Gott in seinem Wort erhebt. Das Wort Gottes erhebt den Anspruch, die absolute Wahrheit zu sein. Und auf diesem Anspruch basiert auch das gesamte Christentum. dieser Anspruch, dass wir es mit absoluter Wahrheit zu tun haben, gibt uns auch die Gewissheit, dass wir nicht vergeblich glauben, dass wir an die Wahrheit, sondern an die Wahrheit glauben. Und so lautet der Titel meiner Predigt: Kein Christentum ohne die absolute Wahrheit. Und das Ziel ist, dass wir die Zentralität der Wahrheit verstehen. Denn nur durch diese Wahrheit kann Gott an Menschenherzen wirken. Nur durch diese Wahrheit entsteht echter Glaube. Und deshalb ist die Wahrheit der einzige Weg, Gottes Kind zu werden und zu Gott zu kommen. Nur durch diese Wahrheit wird auch das geistliche Leben in uns aufrechterhalten. Und deshalb bestätigt Gott diese Wahrheit auch, indem er seinen Segen darauf legt. Und so möchte ich heute drei Aspekte dieser Wahrheit mit euch anschauen. Erstens, die Wahrheit ist nichts Theoretisches. Zweitens wollen wir uns die Wirkweise der Wahrheit anschauen. Und als drittes, der Segen Gottes, der durch die Wahrheit fließt. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Die Wahrheit ist nichts Theoretisches. Wir haben bereits jetzt über den Autor einiges gehört. Doch an wen schrieb Johannes diesen Brief? Es heißt, der auserwählten Frau und ihren Kindern. Dazu gibt es zwei Hauptrichtungen, wer das sein könnte. Also wenn man es wörtlich nimmt, ist es eine bestimmte Frau mit ihren Kindern. Aber eine zweite Möglichkeit, die auch sehr vieler wegen ist, dass es sich hier um eine Gemeinde handelt, die als Frau bezeichnet wird. Dafür würde sprechen, dass auch an anderen Stellen die Gemeinde an sich mit weiblichen Bildern beschrieben wird. Zum Beispiel wird sie als die Braut Jesu bezeichnet. Auch Petrus erwähnt zum Beispiel in seinem Brief am Ende die Miterwählten Babylon, was sich wahrscheinlich auch auf eine Gemeinde bezieht. Und wenn wir das so sehen, dann wären die Kinder, die hier erwähnt werden, eben die Gemeindemitglieder in der Gemeinde. Und die Schwester, die ganz zum Schluss vom Brief erwähnt wird, wäre zum Beispiel die Gemeinde, von wo aus Johannes diesen Brief geschrieben hat. Ich persönlich muss sagen, dass ich dazu tendiere, dass Johannes hier wirklich an eine ganz bestimmte Frau schreibt. Aus meiner Sicht liest sich dieser Brief natürlicher, wenn man davon ausgeht, dass er wirklich diesen persönlichen Brief an eine Frau schreibt. Und er schreibt diese Frau direkt an und manchmal wechselt er auf ein ihr oder euch. Und ich glaube, da bezieht er eben einfach ihre Kinder mit ein. Also teilweise schreibt er ganz direkt an die Frau, teilweise an sie mit ihren Kindern. Später sagt er auch, dass sie keine Irrlehrer in ihr Haus aufnehmen sollen. Ich denke, das spricht eben oder kann dafür sprechen, dass es hier um eine bestimmte Familie handelt. Und daher werde ich eher die wörtliche Auslegung hier verwenden in diesem Brief. Dennoch kann ich jetzt auch nicht sagen, dass die andere Auslegung grundlegend falsch ist. Und ich glaube, egal wie man es nimmt, die Anwendung für uns heute wird sich nicht signifikant verändern. Das Wort Frau ist eigentlich, andere übersetzen es auch mit Herrin, weil das die richtige Übersetzung ist. Das ist die weibliche Form vom Wort Herr. Und es konnte im Gegensatz zu den Bediensteten in ihrem Haus sein, die ihr unterstellt waren, wurde aber auch generell als Anrede für die Frau in einem Haus genutzt. Und dass Johannes sie hier Auserwählte nennt, zeigt, dass es sich um eine Christin handelt. Dieses Wort Auserwählte wird im Neuen Testament fast ausschließlich für die Auserwählten Gottes verwendet. Und zu diesem Thema hat Richard in den letzten Wochen schon einiges gepredigt in Epheser 1, daher werde ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Und wenn man diese Begriffe auserwählte Frau im Griechischen liest, heißt es Eklekta Kyria. Und manche leiten davon ab, dass es hier ein Eigenname ist, also dass diese Frau halt Kyria hieß zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch eher nur Spekulation, ist jetzt auch nicht so relevant. Aber wir können festhalten, Johannes schreibt hier an eine Frau, die Kinder hat. Sie war eventuell eine Witwe, weil ihr Mann nicht erwähnt wird. Vielleicht musste gerade auch deshalb, weil sie eine Witwe war, Johannes als Ältester an sie schreiben, um sie zu unterweisen. Weil wir sehen, dass er mit dieser pastoralen Absicht schreibt, um anzuleiten in der Wahrheit, auch um zu ermahnen zu einem heiligen Leben und auch um vor Irrlehren zu warnen. Und was ihn hier antreibt, ist die Liebe. Er sagt über die Frau und ihre Kinder, die ich liebe in der Wahrheit, beziehungsweise in Wahrheit. Wenn er das so schreibt, will er hier nicht die Tiefe und Aufrichtigkeit in erster Linie von seiner Liebe ausdrücken, sondern vielmehr den Ursprung dieser Liebe. Und damit sind wir mittendrin in unserem Thema, im Thema die Wahrheit. Die Liebe, die Johannes hier anspricht, ist eine echte Liebe. Es ist eine wahre Liebe. Und es ist die Liebe, die in der Wahrheit entspringt und auch durch die Wahrheit genährt wird. Letztendlich können wir damit sagen, es geht hier wirklich um eine göttliche Liebe, weil Gott selbst die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit, die er ist, hat er in seinem Wort offenbart. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass die Bibel, das, was wir hier lesen in diesem Buch, dass es wirklich Gottes Wort ist. In diesem Wort können wir die Wahrheit und damit Gott selbst erkennen. So erkennen wir darin unter anderem, dass Gott Liebe ist und damit schließt sich der Kreis, dass derjenige, der Gott kennt, der diese Wahrheit kennt, der kann und der wird in Wahrheit lieben, so wie Johannes es tat. Und deswegen verallgemeinert er es dann auch, indem er diese Liebe eben nicht nur auf sich persönlich bezieht, sondern, wie es heißt in Vers 1, auf alle, die die Wahrheit erkannt haben. Damit sind wohl vor allem die gemeint, die selber diese Wahrheit erkannt haben, die Christen waren und die diese Frau auch kannten. Aber ich denke nicht, dass jeder einzelne von diesen Menschen, die er hier erwähnt mit alle, zu Johannes gekommen ist und gesagt hat, ja, ich liebe diese Frau. Es war nicht so, dass diese, wie viel immer auch Leute es waren, zu Johannes kamen und ihre Liebe zu dieser Frau bezeugten und er es ihr jetzt schreiben konnte. Nein, ich glaube vielmehr, dass Johannes hier einfach davon ausgeht. Denn er geht davon aus, dass die göttliche, die absolute Wahrheit diese Liebe produziert. Und das ist bei Johannes ein sehr zentrales Thema. Deshalb lesen wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief Aussagen wie, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. 1. Johannes 5, Vers 1. Die an Jesus glauben, sind hier die gleichen wie diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben, die von Gott also wiedergeboren wurden zu einem geistlichen Leben. Und diese Personen lieben jeden, der aus Gott geboren ist, wie Johannes es sagt. Und deswegen schreibt Johannes auch in Vers 2 unseres Textes weiter, er liebt um der Wahrheit willen, die in uns bleibt, oder wegen der Wahrheit. Und so sehen wir es hier nochmal, das ist die Wahrheit, die diese Liebe produziert, auch die Wahrheit, die uns zueinander zieht und zueinander führt. Er sagt hier nicht, du bist so toll, deswegen liebe ich dich. Es war nicht die Attraktivität oder die Liebenswürdigkeit dieser Frau. Es lag nicht daran, dass sie irgendwie eine besondere Frau war. Nein, es lag vor allem daran, dass auch diese Frau die Wahrheit erkannt hatte und die Wahrheit in sich trug. Weil sie damit zu den aus Gott Geborenen gehörte, war es natürlich, dass Johannes und dass auch die anderen Christen sie liebten. Und wir sehen daran, dass die absolute Wahrheit eine Liebe oder vielmehr eine Einheit der Liebe begründet. Und diese Einheit besteht darin, dass wir alle diese gemeinsame Wahrheit glauben. Diese gemeinsame Ausrichtung auf das Gleiche führt zu gegenseitiger Liebe. Und da geht es nicht einfach um Theorien, die man gemeinsam für wahr hält und sagt, ja, wir haben die gleiche Meinung zu dieser Theorie. Es geht auch nicht darum, dass man sich irgendwie zueinander hingezogen fühlt, weil man halt irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Nein, es geht darum, dass unsere Herzen ergriffen sind von der absoluten Wahrheit der Offenbarung Gottes. Denn diese Wahrheit überwindet bloße Gefühle füreinander. Sie bindet uns aneinander, weil Gott ihr Ursprung ist. Und sie bindet uns aneinander, weil wir sehen, dass Gott jeden Einzelnen von uns wiedergeboren hat und jedem Einzelnen von uns in Christus seine Liebe entgegengebracht hat. So führt diese Wahrheit zu dieser Liebe, zu einer Liebe, die alles erträgt, die sich mit der Wahrheit freut, die sich nicht erbittern lässt oder das Böse zurechnet, die gütig ist mit dem Nächsten und nicht neidet, die nicht das Ihre sucht, sondern das des Nächsten. Und das sind Worte aus 1. Korinther 13, wo Paulus diese echte Liebe beschreibt. Und wir werden dieses Thema der Liebe auch noch in einer weiteren Predigt vertiefen. Für heute halten können wir festhalten, diese Wahrheit, die Johannes hier meint, sie bleibt nicht einfach im Kopf. Sie ist keine übereinstimmende Meinung zu einer gewissen Offenbarung. Nein, diese Wahrheit führt zu wahrer Liebe, zu einer Verbundenheit, die standhaft ist und in der individuelle Empfindungen nicht den höchsten Stellenwert haben, sondern die gemeinsam geglaubte Wahrheit. Denn ohne diese absolute Wahrheit fehlt der gemeinsame Fixpunkt. Und so würde das Fehlen dieser Wahrheit die Liebe und Einheit und Verbundenheit untergraben. Und genau deswegen liebte Johannes in der Wahrheit und ging davon aus, dass diese Liebe in der Natur jedes Christen liegt. Und deshalb möchte ich dich auch ganz persönlich fragen, ist das so bei dir? Hast du diese Liebe in Wahrheit? Oder gibt es doch Menschen in der Gemeinde, wo es dir schwerfällt, sie zu lieben, denen gegenüber du vielleicht sogar ja eine Abneigung, vielleicht sogar eine Lieblosigkeit empfindest? Vielleicht, weil ihr Charakter oder ihre Meinungen dir nicht passen, weil ihr vielleicht nicht auf einer Wellenlänge seid. Und könnte es sein, dass wir, denn ich gehe davon aus, dass es hier und da so ist, dass wir teils einfach zu individualistisch sind. Wenn Menschen so sind, wie ich es mir vorstelle, dann passt alles. Wenn sie nicht so sind, dann meide ich sie halt. Aber kann es sein, dass wir eben zu sehr auf nebensächliche Dinge achten und nicht so sehr auf diese gemeinsame Wahrheit? Und so sieh doch lieber darauf, dass deine Geschwister wie du von Gott geboren sind, dass sie an den gleichen Gott glauben wie du und an seine Wahrheit. Und wenn wir mehr auf diese Gemeinsamkeiten achten, dann wird eine Liebe herrschen, die über Individualität hinausgeht, die auch charakterliche Schwächen erträgt und die auch, wie es an anderer Stelle heißt, Sünden zudeckt. Und das gilt natürlich auch über die Grenzen der Ortsgemeinde hinaus. Wir sehen, es gibt viel Streit, es gibt Abgrenzung unter Gemeinden und vielleicht ist eine Ursache dafür, dass man viel zu sehr auf alle Unterschiede achtet, die uns auszeichnen, als auf die Gemeinsamkeiten, die wir doch alle haben im Glauben an Jesus Christus. Und ich glaube, wir müssen in beide Richtungen vorsichtig sein, aber auch in die Richtung, dass wir uns nicht zu sehr voneinander abgrenzen. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht an der Berufung unseres Herrn vorbeileben, der sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. Und wie schön wäre es doch, wenn diese Wahrheit so in uns wirkt und uns immer mehr dazu führt, so wie Johannes zu der Frau, auch einander zu sagen, ich liebe dich in Wahrheit. Ist das nicht eine tröstliche, eine ermutigende Nachricht füreinander? Und auch wenn ich das hier so sage, muss ich bekennen, dass ich noch sehr viel wachsen muss in dieser Liebe. Und wirklich mit aufrichtigem Herzen das auch jedem Einzelnen von euch sagen zu können. Es ist auch schön zu wissen, dass Jesus für dich und für mich zu seinem Vater folgende Worte betet in Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und hier geht es wieder um diese absolute Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit des Wortes Gottes, sie wird uns heiligen. Und wenn wir also wachsen wollen in dieser Wahrheit und in der Liebe, muss das Studium dieses Wortes Gottes ein zentraler Bestandteil unseres Lebens sein. Und dadurch wird die Wahrheit in unseren Herzen wirken und uns immer mehr zu dieser Liebe führen. Und wenn das so ist, dann ist es darüber hinaus wirklich auch ein Zeichen dafür, dass wir wiedergeboren sind, also dass wir echte Christen sind. In 1. Johannes 3, Vers 14 heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Diese Liebe ist also ein Zeichen dafür, dass jemand wiedergeboren ist und ewiges Leben empfangen hat. Aber wie kommt man dazu? Wie kommt man zu diesem Leben, zu dieser Wiedergeburt? Auch hier geschieht alles durch die absolute Wahrheit, wie wir jetzt im zweiten Punkt sehen wollen. Diesen habe ich überschrieben mit die Wirkweise der Wahrheit. Also zuerst wirkt die Wahrheit von außen auf einen Menschen ein. Johannes hat diejenigen, die diese Liebe aufweisen, als solche bezeichnet, die die Wahrheit erkannt haben. Und ich habe schon viel über die Wahrheit geredet, aber es ist gar nicht so leicht, diesen Begriff hier abzustecken und ganz genau zu definieren. Ja, es geht um diese absolute Wahrheit und absolut ist sie, weil sie von Gott kommt, der selbst diese Wahrheit ist. Aber in diesem Teil des Textes, wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen, dann geht es, denke ich, vor allem um das Evangelium Jesu Christi, über die Botschaft darüber, was Christus getan hat, um Menschen zu erlösen. Und diese Verbform für erkennen, die Johannes erwähnt, weist auf ein Ereignis hin, das in der Vergangenheit liegt, aber dennoch bis heute, also in die Gegenwart, Auswirkungen hat. Es geht also darum, dass die Wahrheit des Evangeliums geglaubt wurde. Und alle diejenigen, die sie glauben, die werden aus der Sünde errettet und werden zu Kindern Gottes. So benutzt Gott sein Wort, um an Menschen zu wirken. Und er benutzt gleichzeitig Menschen, um dieses Wort zu vermitteln. Er hat durch seine Propheten geredet. Er hat durch Christus selbst auf dieser Erde geredet, als er hier Mensch war. Er hat auch durch die Apostel gesprochen. Er spricht bis heute durch Menschen, so wie heute durch die Predigt, aber auch durch das Lesen seines Wortes. Und nur wenn diese Wahrheit Gottes gesprochen wird, nur dann, oder auch gelesen, nur dann kann ein Mensch sie hören. Und nur dann kann Gott in der Kraft seines Geistes an den Herzen wirken. Und wenn irgendetwas anderes gesprochen wird als diese Wahrheit Gottes, wird Gott nicht wirken. Und genau diese Tatsachen bringen uns zu der Überzeugung, dass Gottes Wort allein gepredigt werden muss. Die Lehre des Christus muss gepredigt werden, wie Johannes es nachher auch in Vers 9 seines Briefes sagt. Und Jesus selbst sagt ja, ich bin die Wahrheit und nur durch mich kann man zum wahren Gott kommen. Also, Jesus, die Wahrheit muss gepredigt werden. Daran sehen wir auch, dass wir in dieser Hinsicht mit keiner anderen Religion eine Verbindung haben, weil eben keine andere Religion Jesus predigt. Ja, es gibt viele Religionen, die über Jesus reden, aber sie bezeugen ihn nicht als den, der er in Wahrheit ist, nämlich als Sohn Gottes. Wir sehen aber vor allem in den Johannesbriefen auch, dass dieser Punkt, die Gottheit Jesu, ein zentraler Punkt dieser absoluten Wahrheit ist. Und genau deshalb, so muss man es sagen, ist diese Wahrheit auch exklusiv. Exklusiv in der Hinsicht, dass wir eben nicht alle auf dieser Welt an den einen gleichen Gott glauben, so wie es ja heute propagiert wird. Und weil es so ist, ist auch die Ökumene in der Christenheit nicht der richtige Ansatz. Und wenn man so etwas sagt, dann wird das als Lieblosigkeit vielleicht gewertet und damit gesagt, dass es was Unchristliches, sowas zu sagen. Aber nicht die Toleranz aller möglichen Meinungen ist Liebe in Wahrheit und bringt diese wahre Einheit, sondern dieses, ich nenne es exklusive Festhalten an der absoluten Wahrheit, zu der eben auch zählt, dass Jesus Gott ist und dass er der einzige Weg der Erlösung ist. So können durch die Worte eines Buddhas oder durch die Worte des Korans oder auch durch Lehren jüdischer Rabbiner, die aber Jesus als Messias ablehnen, so kann durch solche Worte kein Mensch zu Gott kommen. Durch diese Lehren kann das neue Leben, das uns zu Kindern Gottes macht, nicht in einem Menschen entstehen. Nur durch diese absolute Wahrheit von Gott kann ein Mensch vom Heiligen Geist wiedergeboren werden. Und Petrus und auch Jakobus bestätigen das, wenn sie schreiben, dass Gott uns durch sein lebendiges Wort der Wahrheit wiedergeboren hat. So sehen wir also, die Wahrheit wirkt durch das Wort Gottes von außen nach innen. Deswegen schreibt Johannes auch weiter über die Wahrheit, dass dies die Wahrheit ist, die in uns bleibt. Das ist Vers 2. Und wenn er sagt, sie bleibt in uns, dann hat es, denke ich, hier mehr diesen örtlichen Sinn als den zeitlichen. Es geht um die Wahrheit, die in uns ist. Johannes schreibt an anderer Stelle, auch im 1. Johannesbrief, dass der Heilige Geist die Wahrheit ist. Außerdem heißt es auch, dass Jesus, der ja auch die Wahrheit ist, durch den Glauben in uns wohnt. Das lesen wir in Epheser 3, Vers 17. Somit haben wir hier an dieser Stelle viele Aspekte der Wahrheit sichtbar. So können wir sagen, Gott selbst verkörpert die Wahrheit und durch sein Wort wird die Wahrheit vermittelt. Durch den Glauben nehmen wir die Wahrheit in uns auf. Damit nimmt Jesus selbst in der Form oder in der Person seines Geistes Wohnung in uns, wodurch dann die Wahrheit in uns bleibt. Und nur diejenigen, bei denen dieser Ablauf, den ich gerade beschrieben habe, nur bei denen das geschehen ist, nur diejenigen sind von Gott geboren und damit echte Christen. Nur solche sind wirklich Gottes Kinder. Wer keine Wahrheit, wer diese Wahrheit nicht in sich hat, ist nicht Gottes Kind. So hat Jesus auch zu den Juden gesagt, die nicht an ihn glaubten, in Johannes 8, Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Seht ihr? Hier entscheidet sich, an der Wahrheit entscheidet sich, wer Gottes Kind ist und wer nicht. Wer nicht die Wahrheit erkannt hat und in wem die Wahrheit nicht ist, der hat den Vater der Lüge zum Vater und ist damit ein Kind des Teufels. Das sind nicht meine Worte, es ist die Lehre Jesu. Und Johannes gibt genau diese Lehre, die er persönlich empfangen hat, in seinen Briefen auch weiter und bestätigt sie dort. Und so musst du dir die Frage stellen, wessen Kind bin ich? Wer ist mein Vater? Jesus sagt diese harten Worte nicht, weil er Menschen hasst und ihnen Böses will. Nein, er sagt diese Worte, um Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und er tut es aus Liebe. Er sagt dir, was wahr ist über dich. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann hast du die Wahrheit nicht erkannt und der Vater der Lüge wirkt in dir. Und so hart das klingt, es gibt eine gute Botschaft, denn es muss nicht so bleiben. Du musst kein Kind des Teufels bleiben. Du kannst diese Wahrheit hören, von der heute gesprochen wird. Du kannst Gottes Wort lesen. Du darfst Gott darum bitten, dass er dir seine Wahrheit offenbart und du diese erkennen darfst und sie in dir Wohnung nimmt, damit du Gottes Kind wirst. Gott ist gnädig und er will es dir geben. Wenn du aber weißt, dass du in der Wahrheit bist, dass du ein Kind Gottes bist, dann preise Gott, dass er sie also diese Wahrheit, die er in seiner Gnade zu erkennen gegeben hat. Dass er dich dadurch wiedergeboren hat und dass diese Wahrheit nun in dir bleibt. So haben wir gesehen, dass die Wahrheit von außen durch das Wort in der Kraft des Geistes wirkt, bis ein Mensch dadurch wiedergeboren wird und die Wahrheit dann in Form des Heiligen Geistes Wohnung im Herzen nimmt. Das ist aber noch nicht alles, dabei bleibt es nicht. Die Wahrheit wirkt von außen nach innen, um danach wieder von innen auch nach außen zu wirken. Und das habe ich auch schon im ersten Punkt angesprochen, denn Wahrheit hat eben Liebe zur Folge. Außerdem heiligt die Wahrheit uns auch. Und weil Jesus und sein Geist, der in uns wohnt, die Wahrheit sind, werden wir immer mehr wie Jesus werden, weil diese Wahrheit in uns ist. Und auch daran kann wiederum geprüft werden, ob wir echt sind. Wenn nicht die Auswirkungen dieses Geistes Gottes in uns sichtbar werden, dann ist schon die Frage, ob diese Wahrheit überhaupt in uns ist. Jesus sagt ja, dass man Menschen an ihren Früchten erkennen kann. Ich will diese Analogie nehmen, sie etwas abgewandelt hier anwenden. Wenn du einen Baum ohne Früchte anschaust, ist nicht sofort ersichtlich, um welchen Baum es sich handelt. Wenn aber mit der Zeit Früchte an einem Baum wachsen, erkennst du sofort, was für ein Baum es ist. Dann erkennst du, ach, das ist ein Apfelbaum, weil dort Äpfel wachsen. Und du wirst es nicht einfach als Kastanienbaum sehen. Und so ist es auch mit den Menschen. Im ersten Moment, auf den ersten Blick, erkennen wir nicht, wer oder wie diese Menschen sind. Wir erkennen nicht, wessen Kinder sie sind. Aber wenn dein Leben durch göttliche Liebe ausgezeichnet ist, ist es ein Beweis dafür, dass Gottes Geist in dir ist und du ein Kind Gottes bist. Wenn dein Leben aber durch und durch von der Sünde geprägt ist und nicht von Gott, dann ist es eher ein Beweis davon, dass du ein Kind des Teufels bist und dass er in dir regiert. Johannes beschreibt es wiederum in seinem ersten Brief so, in 1. Johannes 3, Vers 10, hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Also Liebe zu unseren Geschwistern. Werke der Gerechtigkeit machen uns nicht zu Kindern Gottes, sie erlösen uns nicht, sie bewirken nicht, dass Gott uns annimmt, aber sie sind ein Beweis dafür, dass Gott durch seinen Geist der Wahrheit in uns wohnt. Und wenn es so ist, wird es uns wiederum die größte Hoffnung bringen, weil Johannes sagt, dass die Wahrheit nicht nur räumlich in uns ist, sondern auch zeitlich mit uns bleibt, wenn er in Vers 2 sagt, sie, die Wahrheit, wird mit uns sein in Ewigkeit. Und wie ermutigend sind doch diese Worte. Johannes will hier nicht mit einer oberflächlichen Floskel die Frau, an die er schreibt, beruhigen. Nein, es sind keine oberflächlichen Worte. Auch hier haben wir Gottes direkte Worte an uns, seine Zusage an uns. Es ist eine Gewissheit. Gottes Geist wird ewig mit uns sein. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass dieser Geist der Wahrheit sie auch in die ganze Wahrheit leiten wird. Johannes gibt dann in seinem ersten Brief diese Lehre weiter, wenn er bestätigt, dass wir durch den Geist gelehrt sind und durch den Geist auch gelehrt werden. Diese Wahrheit, die mit uns in Ewigkeit bleibt, wird uns also anleiten. Sie wird uns führen. Sie wird in uns wirken. Sie wird uns heiligen. Und auch all diese Dinge sind ein Erkennungszeichen eines wahren Christen. Die Wahrheit wird einen echten Christen bis in alle Ewigkeit bestimmen, weil eben dieser Geist der Wahrheit in ihm wohnt. Und darin ist aber nicht nur diese Führung und Leitung enthalten, sondern darin ist auch die Gewissheit enthalten, dass Gott uns ewig halten wird. Wenn Gott durch seinen Geist in uns wohnt, dann wird er ewig dort bleiben und uns nicht verlassen. Richard Wirth in seiner Auslegung zum Epheserbrief noch auf die Verse 13 und 14 kommen in Epheser 1. Dort sagt uns Paulus, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Gott hat uns damit sein Siegel aufgedrückt. Und so ein Siegel war damals das Zeichen von Eigentum. Durch den Geist Gottes sind wir zu Gottes Eigentum geworden. Außerdem heißt es in Epheser 1 auch, dass dieser Geist das Unterpfand unseres Erbes ist. Und damit wird ausgedrückt, dass er eine Anzahlung ist, die uns garantiert, dass wir dieses Erbe, das uns verheißen ist, empfangen werden. Der Geist also ist die Sicherheit, dass wir einmal dieses Erbe haben, einmal bei Gott im Himmel sein werden. Und gibt es eine größere Verheißung als diese? Gott wird mit seinen Kindern in alle Ewigkeit sein. Und wir werden mit unserem Gott in alle Ewigkeit sein. Es ist ein ewiger Trost, eine ewige Gewissheit. Und in Zweifeln, in Leiden, in Not, aber auch in guten Zeiten dürfen und müssen wir immer wieder den Blick auf diese Zusage richten. Und sie darf uns Trost und Hoffnung und Freude spenden. Und wie wunderbar ist es, dass wir diese Worte lesen dürfen und wissen dürfen, dass es die Wahrheit ist. Und all das, was wir bisher betrachtet haben, auch diese Zusagen sind uns in dieser absoluten Wahrheit gegeben. Aber darüber hinaus fließt auch Gottes unendlicher Segen durch die Wahrheit zu uns. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der Segen Gottes, der durch die Wahrheit fließt. So schreibt Johannes in Vers 3, es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Die meisten übersetzen, und das ist wohl auch die richtige Übersetzung, es wird mit uns sein, also mit uns Christen, mit uns Wiedergeborenen. Johannes bezieht sich damit hinein. Und diese Worte Gnade, Barmherzigkeit, Friede kennen wir aus fast allen Briefen, ja, vor allem Petrus und auch Paulus fangen so mit diesem Gruß ihre Briefe an. Was hier aber besonders ist, dass Johannes diese Worte nicht einfach als Wunsch formuliert, sie sollen mit euch sein, sondern es ist eine Gewissheit, eine Bestätigung, diese Dinge werden mit uns sein. Und Gnade, Barmherzigkeit, Friede, wenn Gott sie uns gibt, dann zeugt das von Gottes völliger Zuneigung und von seinem vollkommenen Zuneigen uns Menschen gegenüber, von seinem vollkommenen Wohlwollen uns Menschen gegenüber. Und wer sind wir? Wer sind wir Menschen schon, dass dieser erhabene Gott uns so begegnet? Es ist völlig unverdient. Wir Menschen, wir suchen Gott nicht. Jeder geht auf seinem eigenen Weg, heißt es. Aber Gott begegnet uns dennoch mit so einer Gnade. Und in seiner Gnade hat er sich dazu entschieden, uns barmherzig zu sein und Frieden mit uns zu schließen. Wenn es hier um Barmherzigkeit geht, dann drückt Gott vor allem seine Barmherzigkeit darin aus, dass er in seiner Güte an uns wirkt, also mit seinem gütigen Wirken an uns. Und wo wird das deutlicher sichtbar als im Erlösungswerk Jesu Christi? So schreibt auch Paulus an Titus, dass Gott uns nach seiner Barmherzigkeit errettet hat durch die Wiedergeburt. Und auch Petrus schreibt, dass Gott uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Und auch der Friede von Gott ist ebenfalls in diesem Erlösungswerk Jesu am offensichtlichsten, denn dieses Werk hat uns mit Gott versöhnt und hat uns den Frieden mit Gott gebracht. So heißt es in Kolosser 1, dass es Gottes Wohlgefallen war, durch Christus alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Und all das entspringt eben der Gnade Gottes. Und was könnten wir anderes tun, als Gott dafür anzubeten? Mit Lobpreis unserem Gott zu begegnen, uns niederzubeugen vor Gott und unser Leben allein zu seiner Ehre zu leben. Und genau das will Gott ja auch mit diesem Handeln bezwecken. Wir haben es schon in den letzten Wochen in Epheser 1 gesehen, dass Gott so mit uns handelt, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, Epheser 1, Vers 6. allein, dass Gott überhaupt erwägt, überhaupt darüber nachdenkt, uns Menschen irgendetwas Gutes zu tun, allein dieser Gedanke bei Gott würde unsere Anbetung verdienen, aber wir sehen, er hat so viel mehr getan. Und ja, die einzig angemessene Antwort darauf ist ein Leben in völliger Hingabe zu Gott und zu seiner Ehre. Johannes beschreibt hier aber auch mit ganz präzisen Worten, von wem dieser Segen, diese Barmherzigkeit, diese Gnade, dieser Friede kommt. Nämlich von Gott, dem Vater. Und ich denke, das sind Worte, die sind erstmal klar. Okay, es kommt von Gott, ist klar. Aber er schreibt auch, dass es von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, kommt. Johannes stellt hier also Vater und Sohn, Gott und Jesus auf eine Stufe. Gott ist der Vater und Jesus ist sein Sohn, also der Sohn Gottes. Und Johannes musste das betonen, denn genau diese Wahrheit wurde damals, wie auch heute, bezweifelt und abgelehnt. Wir werden es auch in der Zukunft noch sehen in diesem Brief, wo es um die Irrlehre geht. Und auch im ersten Johannesbrief hat Johannes schon viele Zeilen dafür verwendet, um dieses Thema anzusprechen. Er hat auch sein gesamtes Evangelium eigentlich mit diesem Ziel geschrieben, Jesus als den Sohn Gottes zu bezeugen. Und wenn wir auf Jesus selbst schauen, wie er gelebt hat auf dieser Welt, dann sehen wir, dass er direkt mit diesen Angriffen der Juden konfrontiert war, die ihm seine Gottheit absprachen. Sie kreuzigten ihn letztendlich ja auch, weil er sich Gott gleich machte, indem er diesen Anspruch erhob, Gottes Sohn zu sein. Und um diesen Strömungen entschieden entgegenzutreten, schreibt Johannes auch hier in diesem Brief, auch in einem Nebensatz, ganz explizit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also, der Segen kommt in gleicher Weise vom Vater und vom Sohn zu uns. Und wie kommt dieser Segen? Wie kommen Gnade, Barmherzigkeit und Friede? Sie werden mit uns sein in Wahrheit und Liebe, schreibt Johannes noch am Ende von Vers 3. Und ich versuche, das zu erklären. Damit habe ich mich schwer getan. Es gibt auch unterschiedliche Ansätze dafür. Aber ich will es erklären, was es bedeutet, dass es in Wahrheit und Liebe geschieht. Also diese Segnungen Gottes, kann man sagen, Gnade, Barmherzigkeit und Friede, sind ebenfalls in der absoluten Wahrheit enthalten. Und in Christus kommen sie zu den Menschen, was außerdem auch ein Ausdruck der Liebe Gottes ist. Diese Dinge können wir aber nur im Glauben an die Wahrheit empfangen, die im Evangelium präsentiert und in Jesus verkörpert ist. So kann unabhängig von der Wahrheit dieser Segen nicht fließen. Unabhängig von der Wahrheit können wir diesen Segen nicht erleben. Doch wenn die Wahrheit in uns bleibt und mit uns sein wird, dann wird darin auch Gnade, Barmherzigkeit und Friede mit uns sein, indem wir eben auch die Gewissheit haben, dass Gott uns in Christus in dieser Weise begegnet. Das ist aber nicht nur eine einmalige Sache, die wir in der Wiedergeburt empfangen. Nein, wir wissen auch darüber hinaus, dass Gottes Segen fließt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, für die er seinen Segen verheißen hat. Heißt also, wenn wir in der Wahrheit leben, wenn die Wahrheit durch Gottes Wort unser Leben bestimmt und daraus auch ein Leben der Liebe fließt, dann wird darin auch Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Friede unser Leben durchströmen und dieser Segen wird sichtbar werden und wir werden ihn erleben. Wenn wir uns jetzt aber von Gott, von seiner Wahrheit, von seiner Liebe entfernen und aufgrund dessen Sünde und Lieblosigkeit sich breit machen, dann verlassen wir diesen Rahmen des Segens, dann verlassen wir Liebe und Wahrheit sozusagen. Und es bedeutet nicht, dass Gott uns dann nicht mehr gnädig und barmherzig ist und wir nicht mehr im Frieden mit ihm sind. Aber dieser Segen wird eben nicht mehr in vollem Maße für uns erlebbar sein. Wenn wir uns von Gott entfernen, werden wir vielleicht in Zweifel fallen, werden unsere Herzen Unruhe verspüren. Ja, Gott wird uns auch gute Dinge vorenthalten. Und sollte so ein Zustand bei uns der Fall sein, dann müssen wir immer wieder neu zurück zu dieser Wahrheit, auch zu dieser Wahrheit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, zur Wahrheit der Gnade, der Vergebung. Und Gott will uns dann auch immer wieder neu zu sich zurückziehen. Und genau deshalb enthält er uns manchmal auch seinen Segen vor, damit wir verstehen, dass wir umkehren müssen. Und wenn wir dann umkehren und wieder in diesem Rahmen Wahrheit und Liebe sind, dann kann Gottes Segen wieder voll zu uns fließen. Und so komme ich zum Schluss. Ich denke, wir haben gesehen, wie zentral die absolute Wahrheit ist, wie wichtig es ist, dass wir sagen, hier im Wort Gottes ist wirklich die absolute Wahrheit. Und es ist diese Wahrheit, die Gottes Wesen ausmacht und die er uns eben in der Bibel offenbart hat. Und ohne diese Wahrheit wird das Christentum in sich zusammenfallen. Ohne diese Wahrheit kann es nicht mal Christen geben. Ohne diese Wahrheit kannst du auch kein Leben nach Gottes Maßstäben führen. Ohne diese Wahrheit wirst du nicht zu Gott kommen und ohne diese Wahrheit wird Gott auch nicht zu dir kommen. Und genau deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Wahrheit zu bewahren, als sie auch treu zu verkündigen, um Seelen zu retten. Wir müssen sie studieren, sie auf uns wirken lassen, um geheiligt zu werden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, in dieser Wahrheit zu leben, um der Berufung Gottes für unser Leben nachzukommen und dann auch seinen Segen in Fülle zu empfangen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen, ich möchte beten und danach werden wir noch ein Lied singen. Unser Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, diese absolute Wahrheit. Wir preisen dich dafür, dass wir ganz gewiss sein dürfen, dass das, was wir in der Bibel in unseren Händen halten, dein Wort ist, deine direkten Worte sind. Und wir haben so wunderbar gesehen, welch eine große Rolle diese Wahrheit spielt. Und genau deswegen ist es auch so ein großes Privileg, dass wir sie lesen dürfen, dass wir dadurch angeleitet werden dürfen, dass wir dadurch dich erkennen dürfen, dass wir dadurch mit dir Gemeinschaft haben können und miteinander. Dass du dadurch in uns wirken willst, dass du uns dadurch, unser geistliches Leben dadurch am Leben erhältst und uns führen wirst bis ans Ende. Vater, wir beten für diejenigen, die diese Wahrheit nicht erkannt haben, dass du in ihren Herzen wirkst, dass deine Wahrheit Wohnung nehmen kann in ihren Herzen, dass sie zu deinen Kindern werden, dass sie aus der Macht des Teufels gerissen werden und versetzt werden in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Vater, darum beten wir. Und ich bete, dass du uns als Gemeinde auch nah bei diesem Wort hältst, dass wir geheiligt werden, dass die Liebe zunimmt zueinander und wir so der Berufung und der Bestimmung nachkommen, die du für unser Leben hast, auch als Gemeinde. Wirke du es, danke dir, dass du gnädig bist, dass wir deinen Segen überhaupt empfangen dürfen. Dir sei die Ehre dafür. Amen.